Episode 146 OEE Digitalisierung und Lean.
Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
Heute habe ich Jörn Steinbeck mit mir im Podcastgespräch. Er ist der Gründer von OEE Cloud und über das Thema werden wir uns heute ja unterhalten. Hallo, Herr Steinbeck.
Herr Müller, guten Morgen. Hallo.
Ich habe schon einen kurzen Satz zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gern noch den Zuhörern ein bisschen intensiver vor.
Ja, mein Name ist Jörn Steinbeck. Ich mache aktuell eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass wir gemeinsam mit Markus Focke haben wir eine, zu dem sage ich auch gleich noch was, haben wir die Firma OEE Cloud gegründet. Also wie gesagt, das Thema, was gleich noch hier ein bisschen tiefer sicherlich im Podcast zustande kommt. Markus Focke ist ein Professor aus Aachen an der Hochschule dort, lehrt da Operations Management. Das ist seine Rolle und wir beide machen das zusammen mit einem kleinen Team gemeinsam. Parallel haben wir auch eine kleine Beratung, das Institut für Produktivität. Dort sind wir im Schwerpunkt ehemalige Porsche Consulting-Leute, die weiterhin Produktivitätsberatung, Produktivitätssteigerung, alles, was so in der Supply Chain an Optimierungspotenzial anfällt, bearbeiten. Genau, und habe ich schon angedeutet, mein Hintergrund ist, dass ich viele Jahre für Porsche Consulting gearbeitet habe. Und ja, genau, das sind so die, das ist so der Kern meiner Vorstellung.
Ja, gut. Ja, ich glaube, wenn man in dem Thema mal die Finger drin hat, kommt man wahrscheinlich von dem nicht mehr los. So geht es mir zumindest.
Ja, genau. Es macht einfach Spaß.
Ja, also, genau.
Insofern fühle ich mich da sehr wohl und das leben wir jetzt aus in dem Umfeld, das wir uns da aufgebaut haben.
Genau. Und heute soll es ja im Kern um OEE gehen und jetzt weiß ich von ein paar Zuhörern, dass sie eben nicht aus dem Produktionsumfeld kommen und wahrscheinlich mit dem Begriff erstmal gar nichts anfangen können. Das heißt, zum Einstieg einfach mal die Frage, die Definition von Ihnen, was ist denn OEE eigentlich?
Ja, genau, in ganz kurzen Worten, die OEE ist eine Abkürzung für die Overall Equipment Effectiveness oder zu Deutsch würde man dazu Gesamtanlageneffektivität sagen.
Ja, das ist kurz und
das ist die OEE.
Genau. So, und jetzt wird sich aber wahrscheinlich dann der eine oder andere dann fragen, okay, was habe ich davon? Kann man das essen? Kann man davon runterbeißen? Also sprich, welchen Nutzen hat es?
Ja, genau. Also ich würde sagen, ich würde die OEE mal jenseits der Abkürzung, würde ich die mit der wahren Anlagenproduktivität übersetzen. Also das Ideal ist 100%. Und wenn ich also zu 100% meiner Zeit produziere, sowohl keine längeren Stillstände habe, als auch keine kurzen Stillstände habe oder zu langsam fahre zum Beispiel. Und wenn ich nur IO Produkte, also in Spec, in Qualitäts-IO-Produkte produziere, dann habe ich eine 100%ige OEE. Und auf diese Weise kann ich, wie gesagt, diese wahre Anlagenproduktivität messen. Und so setzt sich die OEE auch zusammen aus diesen drei Faktoren. Verfügbarkeit, das ist das immer, wenn die Anlage länger steht, also zum Beispiel für einen Rüstvorgang oder wenn kein Material da ist oder so, organisatorische Störungen. Ich verliere weiterhin OEE bei einer Leistungsstörung, also wenn ich Kurzstillstände habe oder wenn die Anlage zu langsam läuft. Also wenn man sich so eine Verpackungsanlage oder eine Abfüllanlage vorstellt und vielleicht werden die Etiketten von zwei Rollen abgespendet und zurzeit läuft nur eine Rolle, dann füllt die Anlage vielleicht nur mit 50% der Geschwindigkeit ab und dann habe ich einen Leistungsverlust. Ja, und ein Qualitätsverlust ist relativ leicht zu erkennen oder leicht zu verstehen, dass wenn das Produkt halt nicht verkaufbar ist, nachgearbeitet werden muss, dann habe ich einen Leistungsverlust. Und das ist eigentlich im Kern die OEE. Und wenn man dazu dann noch die Störgründe hat, also warum hat die Anlage gestanden und oder warum ist die Anlage langsam gelaufen? Und man hat also diese Verbindung zwischen von 9.16 Uhr bis 9.25 Uhr ist sie langsamer gelaufen und wir wissen warum. Dann, ja, dann kann man eigentlich dann entfaltet die Kennzahl ihren maximalen Nutzen für einen Verbesserungsprozess.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen eben auch, Sie sagten jetzt gerade, ich weiß warum, aber wahrscheinlich auch eben wird man dem Thema dann auf die Spur kommen wollen, wenn man es halt nicht weiß warum. Und das ist ja für mich so ein bisschen vom Titel der Episode her auch der Bezug eben zu zu Lean, zu Kaizen, KVP, wie man es auch immer nennen möchte.
Ja, ja, genau. Also es geht eigentlich darum, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess an der Anlage messbar zu gestalten. Und das ist eigentlich das ist der Bezug.
Wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, ich habe eine Anlage, ich weiß aber im Grunde gar nicht so genau, wie denn die Kennzahl aussieht, sprich, ich möchte sowas einführen. Mhm. Wie sieht denn dann so der typische Einführungsprozess aus?
Na, also das ist relativ ähnlich zu dem, was man in dem Lean-Umfeld machen würde. Der typische Einführungsprozess ist wahrscheinlich erstmal eine manuelle Aufschreibung der ganzen Sache. Also mit einem Zettel und Stift, also wie man halt üblicherweise bei Lean-Aktivitäten beginnt. Einfach, Hauptsache man hat mal begonnen. Ja. Und man kommt ins Arbeiten sozusagen. Lernen, verstehen, Leute mitnehmen, Menschen mitnehmen. Das wäre so der erste Schritt. Dann muss man sich ein bisschen Zeit lassen und das Ganze ja in den Prozess einbauen, in den Management-Prozess einbauen, vielleicht ins Shopfloor-Management einbauen, was ja inzwischen eine relativ weite Verbreitung hat. Und dann ist wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, dass man das Ganze auch digital in Echtzeit über Andon und so abbilden kann.
Mhm. Ja, ich finde das jetzt sehr wertvoll, dass Sie den Hinweis geben, nicht gleich so mit der digitalen Keule draufhauen. Ähnlich wie auch im Shopfloor-Management, da hatte ich auch schon eine Episode, da sagte mein Gesprächspartner auch, nicht immer gleich Wahnsinnstechnik aufbauen, sondern erstmal grundsätzlich die Routine haben.
Ja, ich glaube, die Überschrift sollte sein, erst den Prozess verbessern und ihn dann digitalisieren. Ja. Sonst hat man die Verschwendung digitalisiert. Ich glaube, das ist grundsätzlich als Daumenregel würde ich das als richtige Entscheidung werten.
Ja, da gibt es ja dieses wunderbare Zitat von dem, ich wiederhole es jetzt hier nicht, das ist ein etwas ordinärer Ausdruck, wie sich der Prozess bezeichnet. Sie kennen das wahrscheinlich auch.
Ja, ja, da geht es um beschissen, um das
genau. Okay, jetzt ist ja typischerweise so, wenn man was Neues anfangen will und ich betrachte das jetzt mal als was Neues, OEE einzuführen, dann stoße ich auf gewisse vielleicht Widerstände. Faktor Mensch hatten Sie schon kurz angedeutet, allgemein Hürden. Was sind denn zu Ihrer Erfahrung nach, was sind denn typische Hürden, vor denen man steht?
Also ich würde sagen, die kommen aus zwei Ecken. Die kommen einmal aus der technischen Ecke. Das ist tatsächlich die Erfassung und die Visualisierung der Daten, also dass man schnell genug an die Daten herankommt und damit dann auch, dass die überhaupt zur Verfügung stehen, die Daten, präzise genug und ja, so, dass man halt damit genau arbeiten kann, dass man sich nicht in diesen Diskussionen verstrickt, ob die Erfassung denn überhaupt richtig war, weil das ist natürlich eine Diskussion, die führt zumindest nicht zu einem besseren Produktivitätsprozess. Und das ist so das eine Problemfeld und das zweite ist dann, ja, ist der Mensch oder die Führung, das konsequente Management der Abweichung und das Nachhalten dieses gezielten Verbesserungsprozesses, das ist natürlich, zumindest in Unternehmen, die daran nicht gewöhnt sind, ist das eine große Hürde.
Okay, der eine Punkt, sprich die fehlende Erfassung, ich glaube, das ist von den Ursachen ziemlich klar, man hat es halt nicht gemacht, woran es auch dann immer liegen mag im Detail. Ich möchte nur ein bisschen mehr diesen Punkt Mensch mit reinnehmen. Was ist da so Ihre Erfahrung, wie Menschen darauf reagieren, wenn ich jetzt hier mit Kennzahlen, obwohl es ja im Grunde um Maschinen geht, ankomme?
Naja, also ich hab vor kurzem den Satz gehört, Transparenz ist unmenschlich. Die OEE erzeugt natürlich eine ganz große Transparenz. Und das ist etwas, was, wenn eine langjährig eingeübte Praxis ist, da keine Transparenz zu haben und dass man sich vielleicht nicht auf der Ebene von Minuten, und ich will das gar nicht rechtfertigen nennen, aber dass man halt auf der Ebene von Minuten, sagen wir mal, auf der Suche nach Produktivität ist oder auf der Suche nach Verlusten ist, dann braucht der Mensch eine Zeit, sich an diesen neuen Managementstil oder diesen neuen Führungsstil zu gewöhnen. Ich glaube, das ist natürlich.
Mhm. Ja, würden Sie sagen, es ist mehr die Veränderung oder eben dann die Sache an sich, sprich dieses, sagen wir, auf die Finger gucken?
Oh, ich glaube, dass ich habe da grundsätzlich ein positives Menschenbild. Ich glaube nicht, dass die Leute grundsätzlich was dagegen haben, dass man ihnen auf die Finger guckt. Das verstehen die Mitarbeiter schon, dass man eine Anlage kauft, die ja, wenn wir an, was weiß ich, Abfüllanlagen oder auch Fertigungsanlagen denken, da ist ja schnell mal eine Million ausgegeben. Mhm. Und das verstehen die Mitarbeiter, dass die laufen muss. Und üblicherweise ist es ja auch so, das ist zumindest unsere Erfahrung, dass das Hauptproblem, warum eine Anlage nicht läuft, gar nicht so sehr darin liegt, dass irgendein Mitarbeiter sich der Sache verweigert oder nicht arbeiten möchte. Das ist ja gar nicht der Fall, sondern die organisatorischen Störungen sind ja das, was die Produktivität runterholt. Also kein Material da oder irgendwas bricht ab oder man wartet auf Qualitätsfreigaben oder solche Geschichten. Da hat der einzelne Mitarbeiter, der vor der Anlage steht, ja, der ist da ja auch nur Opfer des Systems. Und das wird dann halt transparent. Und dann ist es die Frage, wie die Führungskräfte damit umgehen.
Ja, und ich glaube, wenn man das ein bisschen weiterspinnt und es richtig verargumentiert, dann kann es ja sogar eine Unterstützung sein, weil nämlich dann transparent wird, dass der Mitarbeiter gar nicht dran schuld ist, dass das Problem, der Prozess an irgendeiner anderen Stelle klemmt.
Ja, genau. Ich glaube, das ist definitiv wichtig. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie man dann mit den Daten umgeht. Also wie derjenige, der diese Daten interpretiert, sie dann kommuniziert. Oder erst wie er sie interpretiert und wie er sie dann kommuniziert. Weil wenn man das jetzt natürlich sagt, also anklagend nutzt und sagt, ey, du hast von 9.15 Uhr bis 9.45 Uhr nur 37 Stück produziert, und du hättest eigentlich 60 machen sollen, das ist schlecht. Dann ist das, würde ich das eher als schlechten Führungsstil werten. Wenn man aber sagt, in der Zeit hat uns die Freigabe von der Qualität gefehlt, hast du eine Idee, welche Maßnahmen wir einleiten könnten, damit wir zügiger die Freigabe von der Qualität erhalten, oder lass uns doch mal mit der Qualität gemeinsam zusammensetzen, um dieses Problem zu lösen, dann ist das ein nach vorne gerichteter, lösungsorientierter und ja, ein positiver Führungsstil. Und ich glaube, es hängt wirklich davon ab, wie man mit diesem Werkzeug, was man in die Hand bekommt, umgeht.
Ja, das deckt sich also definitiv mit meiner Erfahrung. Man muss halt die Dinge erklären, wenn man da was Neues einführt.
Ja, genau. Und halt nicht so sehr anklagend damit umgehen, sondern lösungsorientiert damit umgehen. Das sagt sich sehr leicht, aber ist dann in der betrieblichen Praxis nicht so leicht.
Vor allem, wenn man es bisher so nicht gewohnt war.
Ja, genau.
Okay, gut. Jetzt hatten Sie es kurz angedeutet. Auch das Stichwort Digitalisierung ist gefallen, beziehungsweise mal dieser Ausgangspunkt, ich habe halt keine Daten und vielleicht ist mein Ding, meine Anlage, die ich da habe, schon etwas in die Jahre gekommen, dass die sowas gar nicht hergibt. Das heißt, die Frage, die da dahinter steckt, welche neuen Chancen habe ich vielleicht jetzt auch durch das Thema Digitalisierung?
Oh, ich glaube, da gibt es ja viele. Also erstmal ganz grundsätzlich oder ganz auch spezifisch auf die OEE bezogen, habe ich die Möglichkeit, diese Daten online zu erfassen, also live und auf jeden beliebigen Monitor, auf jedem Webinterface, also auf jeder Webseite zur Anzeige zu bringen. So kommt dann ein Andon-Board über eine Anlage, vielleicht auch mit dem Verlauf der letzten Stunde oder der aktuellen Schicht oder so. Also so, dass man einen Blick auf die Produktivität hat, dass mehr Transparenz entsteht und dass es nicht mehr den Prozess gibt, dass sowas handschriftlich erfasst wird, dann am Ende der Schicht in Excel übertragen wird und diese Excel-Liste dann irgendwann per E-Mail an den Verteiler gesendet wird. Das ist 2017. Das Thema online, schnell diese Daten zu verteilen, das ist das, was ein großer Vorteil ist. Wir zum Beispiel lassen uns inzwischen die OEE per Alexa ansagen, also mit dem Sprachinterface von Amazon. Okay. Auch eine witzige Geschichte. Vielleicht ist nicht der super industrielle Use Case in der Fabrik, aber wenn Sie sich vorstellen, Sie sind Fertigungsleiter und steigen morgens in Ihr Auto und das hat so eine Schnittstelle zu Alexa und dann können Sie schon während der Arbeit abfragen, wie denn die Nachtschicht gelaufen ist. Also auch eine Form von Möglichkeit einfach. Neuer Zugang zu Daten, schnellerer Zugang zu Daten. Wenn ich noch zwei weitere Beispiele vielleicht, wenn ich an Industrial Smartwatches denke, also viele Leute kennen die Apple Smartwatch, aber die gibt's ja auch nicht von Apple, aber von anderen Herstellern, im industriellen Stil, also so stoßsicher und so weiter, dann können die Daten online aufs Handgelenk der Mitarbeiter geschickt werden. Und so entsteht dann so eine Art Workflow. Also Achtung, diese Anlage muss gerüstet werden. Und dann erhält diese Nachricht ein Mitarbeiter vielleicht bei einer Mehrmaschinenbedienung, die er sonst durch ein akustisches oder optisches Signal nicht sofort erfasst hätte. Und auf diese Weise kann er dann vielleicht auch sagen, jetzt bin ich mit dem Rüsten fertig und dann schickt er auf der Smartwatch eine Information an die Qualität, Achtung, ihr müsst jetzt gleich einen Teil einmessen oder so. Also dann steht so ein Workflow. Ja, ja. Und das ist zum Beispiel etwas, was für Möglichkeiten es gibt, Und natürlich ganz großes Thema im Umfeld von Industrie 4.0, das ist das ganze Thema der Auswertung von Daten. Also das Thema maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, also die Muster in den Daten zu erkennen und daraus dann Ableitungen zu treffen. Das sind alles Dinge, die ergeben sich erst durch Digitalisierung, durch Industrie 4.0, durch Internet of Things.
Okay, da habe ich jetzt rausgehört, die zentrale Voraussetzung ist natürlich, ich habe die Daten. Wenn man jetzt noch nicht so einsteigt, wie Sie es vorhin angedeutet hatten, mit einer Werker-Selbstaufschreibung, sprich auf einem Zettel Papier, habe ich es ja noch nicht in der verarbeitbaren Form. Von dort aus jetzt in eine Excel-Sheet reinzugeben, dann haben wir wieder die lange Zeitverzögerung. Was sind Ihrer Ansicht nach also die Anforderungen und wie gehe ich damit um mit meinen Produktionsanlagen, die das vielleicht nicht hergeben, ja, die aufzurüsten?
Ja, also ist richtig, die Daten braucht man natürlich. Deswegen würde ich jetzt aber nicht als erstes loslaufen und mir eine neue Anlage kaufen. Das kann alles nachgerüstet werden. Also soweit ist die Industrie, auch wir, kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf, bieten das ja als minimalinvasive Lösung an. Mhm. So dass man also auf alle Fälle erstmal nicht, also die Begründung unserer Anlage gibt das nicht her und deswegen machen wir nichts im Thema Digitalisierung. Die würde ich nicht gelten lassen. Mhm. Sowas kann alles nachgerüstet werden. Wenn man allerdings neue Anlagen bestellt, dann würde ich darauf achten, dass die diese Komponenten natürlich enthalten. Und dann tauchen solche Stichworte wie OPC-UA und MQTT auf. Das sind dann jeweils Server oder Protokolle, mit denen man, die sich einfach etabliert haben in diesem Umfeld. Und darauf sollte man dann achten, dass die Anlage das kann, damit man bei der neuen Anlage dann nicht sofort wieder was nachrüsten muss. Aber wie gesagt, dass die Anlagen alt sind, das ist keine Begründung dafür, nichts zu tun.
Okay, da möchte ich jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen. Im Grunde war das ja auch der Impuls von mir, Sie anzusprechen. Was bietet da die OEE Cloud?
Genau, also die Grundidee ist erstmal, dass man die OEE ohne Eingriff in die Anlage erfassen kann. Da schließt sich jetzt hier gerade ein kleiner Kreis. Also nicht die Steuerung oder die SPS muss geändert werden, sondern wir kommen praktisch mit einem komplett parallel existenten System. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr großer Mehrwert. Das ist zumindest, was wir insbesondere bei mittelständischen Unternehmen verspüren. Also wenn man jetzt natürlich zu Daimler geht oder zu Siemens geht oder zu Bosch geht, die haben Leute im Haus, die SPS-Programmierungen können. Mhm. SPS und Siemens ist praktisch eins. Mittelständische Unternehmen haben üblicherweise die Anlage gekauft. Die ist dann, wenn man so will, gekapselt. Never change a running system, würde man sagen. Und dann traut man sich da auch gar nicht ran. Zum einen hat man das Know-how nicht und zum zweiten besteht ja auch immer ein gewisses Risiko, wenn man eine Veränderung macht. Und wäre ich für die Produktion verantwortlich und da würde jemand kommen und sagen, ich möchte da mal ein bisschen dran rumprogrammieren an etwas, was läuft, dann wäre ich auch sehr skeptisch. Ja. Dementsprechend ist diese Parallellösung, sie hat einfach sehr viel Wert für insbesondere mittelständische Unternehmen. Und das ist das ganze Plug and Play. Also die Sensoren senden die Daten dann entweder per WLAN, wenn das zur Verfügung steht, oder wenn kein WLAN zur Verfügung steht, senden die das per Mobilfunk. Also in dieser Lösung ist eine Mobilfunkkarte drin, in die Cloud, also in diese ominöse Cloud. Und dort findet dann die ganze Analyse statt.
Ja, okay, den Punkt möchte ich noch vielleicht gerade mal, weil Sie das Stichwort schon genannt haben, ein bisschen vertiefen. Da kenne ich jetzt auch den einen oder anderen Mittelständler, der da eher skeptisch ist, wenn er den Begriff Cloud hört. Von wegen, da macht ja irgendeiner mit meinen Daten was, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was damit gemacht wird. Was ist da Ihre Erfahrung, beziehungsweise wie können Sie die Bedenken auch entkräften?
Also erstmal ist die Erfahrung, dass die Skepsis dem gegenüber deutlich abnimmt in einer hohen Geschwindigkeit. Mhm. Also auch im Mittelstand gewöhnt man sich an das Thema Cloud und ist dann durchaus jeden Monat sozusagen messbar mehr aufgeschlossen, würde ich sagen. Das ist eine gute Entwicklung, weil einfach ganz viele Dinge nur in der Cloud gehen. Also viele Dinge machen einfach überhaupt keinen Sinn, die lokal zu installieren. Oder der Aufwand ist halt deutlich höher. Technisch geht das natürlich immer, aber der Aufwand ist dann halt hoch. Wie geht man mit diesen Bedenken um? Ich würde sagen, es gibt aus meiner Perspektive zwei große Argumente. Also das eine Argument jetzt für unsere Lösung konkret ist, dass wir ja eigentlich nur Nullen oder Einsen in die Cloud schicken. Also läuft die Anlage oder läuft sie nicht? Und wenn sie nicht läuft, warum läuft sie nicht? Das sollte nicht der Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens sein. Selbst wenn denn diese Daten zum Wettbewerb gelangen, sollte das nicht das sein, was ein Unternehmen schädigt. Ich kann die Skepsis natürlich verstehen, wenn ich jetzt über Marketingdaten, Konstruktionsdaten irgendwie das Produkt der nächsten Generation, da wäre ich persönlich auch skeptisch, ob ich das in der Cloud ablegen würde. Aber die Daten, über die wir hier reden, ich glaube nicht, dass die wettbewerbsrelevant sind. Das ist vielleicht ein Argument, aber ein weiteres großes Argument ist, das wird einfach professionell betrieben. Also wir sind mit einem Cloud-Anbieter, ich mache das ja nicht selbst, also Cloud kauft man zu, mietet man. Und das ist ein Anbieter aus Frankfurt, also ein deutscher Anbieter, der nach deutschen Datenschutzrichtlinien arbeitet. Also es ist jetzt kein Amazon oder kein Google, der auf diese Daten Zugriff hat. Und da sitzen einfach Profis am Werk. Und denen kann man, glaube ich, durchaus zutrauen, das mindestens genauso gut, wenn nicht vielleicht sogar besser, wie das eigene Unternehmen abzusichern.
Ja, und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, an der Stelle ist ja was, sagen wir mal, was Aufgesetztes, da gibt es die Rückkopplung nicht. Also selbst wenn jetzt da jemand reingreifen würde und in der anderen Richtung manipulieren, würde die Anlage nicht stehen bleiben.
Genau, das ist ein großes Argument. Es gibt noch immer diese diffuse Angst. Stuxnet ist da in der Vergangenheit mal vor einigen Jahren der SPS-Server und Steuerung angegriffen hat, als Virus bekannt geworden, der ja von außen in die Firmen hineingekommen ist. Und trotz der grundsätzlichen Kenntnis von Firewalls und all sowas weiß man aber auch, dass die IT nicht immer vielleicht perfekt funktioniert in jedem Unternehmen und deswegen hat man da grundsätzlich ein Störgefühl, dass es vielleicht einen Rückkanal geben könnte und das ist bei uns halt ausgeschlossen.
Okay, jetzt möchte ich einen großen Bogen schlagen zu einem bisschen anderen Thema, aber ich glaube durchaus auch interessant. Jetzt sind Sie ja ein Startup noch und da habe ich mir jetzt den Gedanken gemacht, okay, wie geht ein Startup mit dem Thema Markteinführung um, mit dem Thema in einem, glaube ich, doch ganz spannenden Umfeld, nämlich Mittelstand und da noch so zur Abrundung so ein bisschen Ihre Erfahrungen.
Ja, also das ist in der Tat ein sehr, sehr weites Feld. Ich würde sagen, lassen Sie uns mal auf zwei positive und zwei negative Punkte kommen, um das so ein bisschen zuzuspitzen. Ich fange mal mit dem Negativen an, um dann mit dem Positiven schließen zu können. Auf der einen Seite nehme ich sehr viel wahr, dass das deutsche Ingenieurstum doch ganz gerne etwas selbst macht und es weniger gut einkauft oder weniger gerne einkauft. Und also diese Make-or-Buy-Entscheidung wird im Mittelstand ganz häufig in Richtung Make getroffen, weil man glaubt, dass man selbst derjenige ist, der es am besten kann. Und das war ja in der Vergangenheit auch so, zumindest wenn es um das Mechanische ging. Ich glaube, das ist in dem Zeitalter der Digitalisierung einfach falsch. Das ist zu langsam. Man hat selbst zu wenig Know-how in diesen Spezialgebieten. Also ich meine, wir werten zum Beispiel diesen Datenstrom, den wir erhalten, mit maschinellen Lernalgorithmen, also künstlicher Intelligenz aus und zeigen Anomalien im Produktionsverlauf an, die man so überhaupt nicht erkennen würde mit dem Auge oder auf Basis von Aufschreibungen jede Stunde, Stückzahl oder so. Und welcher Mittelständler will sowas selbst machen? Also dafür haben die Leute das Know-how nicht, selbst wenn sie die Daten haben, was auch schon eine Ausnahme wäre, haben sie das Know-how nicht. Und ich glaube, man sollte sich da sehr viel mehr öffnen, um in Richtung des Buy-Ansatzes zu kommen. Das wäre für mich eine Lessons learned aus dem Umgang mit mittelständischen Unternehmen. Und das zweite Thema ist, es ist meiner Wahrnehmung nach alles wirklich sehr langsam und relativ wenig konsequent. Also es gibt viele tolle Projekte, finde ich. Nicht nur von uns, ich sehe die auch bei anderen oder befreundeten Unternehmen, man tauscht sich ja auch aus, also auch als Startup aus, die nach dem Piloten einfach sterben, wo man tolle Ergebnisse erzielt hat, aber dann hat doch im Weiteren niemand den Mut, das auszurollen, weiter voranzugehen. Das ist fast tragisch. Ja. Also man hat sich da inspirieren lassen, ein, zwei Artikel für den Unternehmensblog geschrieben, aber dann wartet man doch wieder auf die SAP, um irgendwie eine große und integrierte und monolithische Lösung zu erhalten. Ich kann sagen, da wird man lange drauf warten müssen oder zu lange. Da würde ich mir mehr voran wünschen, mehr Mut wünschen, einfach mal was auszuprobieren. Das wären so die zwei Erfahrungen, die ich auf der negativen Seite gemacht habe. Genau, und auf der positiven Seite gibt es aber natürlich genauso Unternehmen, die das Potenzial sehen und die ihre eigenen Fähigkeiten richtig einschätzen können und die vorangehen und die sich darüber freuen, dass sie jetzt die Daten zur Verfügung haben, dass sie damit arbeiten können und das Ganze ja gestalterisch anpacken. Und es gibt auch Unternehmen, das wäre der zweite positive Aspekt, die bereit sind, gemeinsam mit Startups Lösungen zu entwickeln. Die Lösungen, also ich meine, welche perfekte Lösung ist schon vom Himmel gefallen? Also das sind alles Innovationen, die brauchen alle Iterationen und damit braucht das ein bisschen Geduld. Und man braucht auf der, also als Startup braucht man auf der Gegenseite Partner, die da Geduld haben und mit einem gemeinsam diese Lösung weiterentwickeln. Und da geht es noch nicht mal mehr um eine finanzielle Beteiligung oder so, sondern einfach erklären und mal eine Woche warten können, bis ein Algorithmus umprogrammiert wurde und da die entsprechende Geduld haben und da ja einen längeren Atem haben. Und das nehme ich wahr, diese Unternehmen gibt's das macht dann sehr viel Spaß, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil man da wirklich gemeinsam was voranbringen kann. Also jeder erhält dann für sich da seinen positiven Aspekt heraus. Und das wären für mich so das wären für mich zwei positive Dinge, die ich aus der Erfahrung in der Zusammenarbeit, insbesondere mit mittelständischen oder auch größeren mittelständischen Unternehmen, rausgezogen habe.
Ja, da höre ich auch so ein Stück weit im Grunde ja auch klassischen KVP raus. Nicht die perfekte Lösung nie angehen, sondern erstmal irgendwas anfangen und sich dann halt weiterentwickeln. Auch auf dieser, nennen wir es mal, Meta-Ebene.
Ja, definitiv. Also wenn Sie jetzt Ihr Telefon in den App Store oder in Google Play gehen und auf Aktualisieren drücken, dann haben Sie auch wieder eine Handvoll weiterer Release von irgendwelchen Apps, die auf Ihrem Telefon neu installiert werden sollen. Und das geschieht ja jeden Tag. Also dieses Constant Deployment nennt man das in der Branche. Also konstant an etwas arbeiten und immer in kleinen Elementen die Verbesserung wieder dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Das gilt in diesem Umfeld natürlich auch. Das ist natürlich technologisch. Also ich meine, Apple oder Google macht das extrem einfach. In dem Augenblick, wo man an eine Anlage ran muss und wo man vielleicht mit mehreren Gigabyte an Daten konfrontiert ist, geht das nicht so super schnell. Aber das ist der gleiche Ansatz. Das ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, ein Verbesserungsprozess von der Funktion, von dem Code.
Ja, und da könnte ich mir dann so als Abschlussaussage ja auch vorstellen, da ist dann wieder Ihre Lösung der im Grunde Trennung zwischen dem produzierenden Teil und dem aufzeichnenden Teil wahrscheinlich sogar ein Vorteil, weil die Maschine läuft halt weiter. Sie produziert halt vielleicht mal kurz jetzt nicht die Daten, die ich haben möchte, aber die Produktion, die läuft ungehindert weiter.
Genau, das ist ein positiver Aspekt. Und der zweite positive Aspekt ist, weil Sie auch erkennbar skeptisch, also so ist der Markt halt im Augenblick noch, das Thema Cloud angesprochen haben. Das kann man halt zentral einmal machen und dann allen gleichzeitig zur Verfügung stellen. Facebook läuft auch in der Cloud, wenn man so will. Mhm. Und dadurch kriegen alle Leute zeitgleich das Update. Und auf diese Weise können wir das dann auch tun. Also wenn wir an den KI-Algorithmen arbeiten, dann stellen wir die zeitgleich allen Unternehmen zur Verfügung. Wären die jetzt lokal installiert in irgendeinem Rechenzentrum, dann müsste man wieder einen Zugang haben, müsste einen Update zuschicken und dann ja funktioniert wieder irgendwas nicht im Zweifelsfall. Also auch da ist diese Architektur, dass das alles zentral einmal in der Cloud läuft, einfach von Vorteil.
Gut. Herr Steinbeck, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Das fand ich eine sehr spannende Unterhaltung. Beide Aspekte, sowohl der OEE-Teil im Kern als dann noch der kurze Abschluss. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Bereitschaft für das Interview.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jörn Steinbeck zum Thema OEE, Digitalisierung und Lean. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 146. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.
Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.